ARD. Talk mit Tees.
Und da sang eine Frau plötzlich ins Mikrofon, unglaublich laut und eine Oktave über der eigentlichen Tonlage. Also sie hat eine ganze Oktave drüber gesungen. Ich so krass. Die konnte schon singen, aber ich fand es auch ein bisschen laut. Das, ich weiß nicht, ob das die Tonlage für den Song ist.
Also im wahren Leben fand ich, sah der einfach, das war wie so eine Erleuchtung. Hatte ich da, als ich in seine, also wirklich, ich fand den, der war wie ein Leuchtturm auch für mich, wirklich ehrlich war.
Das ist ja verrückt. Was ist das dann für eine Person? Ah, was sind das für Haare? Was ist das für ein Lachen? Was ist das für eine Zahnlücke? Das gibt's ja nicht. Die muss da mitmachen.
Aber gut, dass du uns darauf hingewiesen
hast. Ich finde, okay, es ist jetzt der erste Schmerz und danke, den haben wir mit dir erlebt. Ab jetzt tut's nicht mehr ja. So weh.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche jede Woche mit den interessantesten Gästen, von denen ich der Meinung bin, ihr solltet sie einfach näher kennenlernen. Und als guter Deutscher liebe ich natürlich Sonderangebote. Hey Leute, heute bekommen wir 2 for the price of 1. 2 für 1. Max Herre und Joy Dinalani, die beiden, die 2024 ihr 25-Jähriges feiern. Sie haben sich damals verliebt, haben zusammen eine Familie aufgebaut mit 2 Kindern. Die sind jetzt allerdings aus dem Haus. Zwischenzeitlich waren sie getrennt für einige Jahre. Und das ist das Erstaunliche, ich hätte das gar nicht für möglich gehalten, sie sind wieder zusammengekommen. Die Liebe ist wieder da. Und jetzt, wo die Kinder aus dem Haus sind, haben sie zum ersten Mal ein Album zusammen gemacht, in dem sie natürlich auch so einiges von sich und ihrem Weg erzählen. Von Joy wusste ich, dass es immer eine große Freude ist, mit ihr zu sprechen. Max kannte ich bisher nur vom Namen her. Ja, der Typ von Freundeskreis und so taucht immer wieder auf. Und bei so coolen Hip-Hopern, da denke ich dann oft, okay, ich weiß nicht, ob das so meine Welt ist. Was ist das wohl für ein Typ? Wir haben uns zu dritt in Berlin getroffen. Und dann passierte etwas, mit dem ich irgendwie gar nicht gerechnet hatte, zumal die beiden im Berliner Verkehr feststeckten und auch zu spät kamen. Und dann kamen sie aber durch die Tür und dieser Max Herre, das ist ein so herzlicher, ein so offener, freundlicher Mensch. Und das Erstaunliche ist, du merkst es innerhalb von einer Sekunde. Das hält man ja auch nicht für möglich. Es wurde dann ein wirklich wunderbares Gespräch über Trennung, über Kindheitserinnerungen. Möglicherweise haben die beiden aber auch bereut, mit mir zu sprechen, weil mir da im Booklet des neuen Albums Alles Liebe etwas aufgefallen ist. Es wurde auf jeden Fall viel gelacht und es gab auch eine besondere Geschichte, denn die beiden waren sich schon einmal begegnet, Jahre bevor sie sich verliebt haben und wussten aber nicht voneinander. Lehnt euch zurück und genießt dieses Gespräch mit Max und Joy.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag, und Max und Joy sind da.
Hallo.
Hallo.
Hi. So, Joy, wieder um 5 Uhr heute Morgen aufgestanden.
Heute um 6.
Nein.
Muss ich ehrlicherweise zugeben, ja. Um 6, eine Stunde später. 5.30 Uhr ist ja eher so meine Zeit, aber heute war es 6.
5.30 Uhr.
Ja, oder habe ich letztens 5 gesagt? Ich glaube 5.30 Uhr.
Ich hatte 5 in Erinnerung vom letzten Jahr und ich war sehr beeindruckt.
Ja,
weil sie auch geschwärmt auch hat von der frühen
beeindruckt.
Stunde.
Beeindruckt. Jeden Morgen aufs Neue, wenn ich dann um 8 Uhr
Betonung liegt auf Druck. Weil beeindruckt.
Genau. Denn wenn ich mal wieder zu früh aufwache morgens, oft auch wirklich so gegen 5 und ich würde gern einfach bis 6:30 schlafen, meinetwegen 7. Und dann ist mein Gedanke seit letztem Jahr, jetzt mal ohne Witz, Joy ist auch schon wach.
Ach toll.
Ohne Witz, man ist ja so müde und will einfach weiterschlafen und schafft es dann nicht. Und
wenn du weiterschlafen 60 willst, Minuten. Denk an mich.
Du kannst, oder?
Ja, ich kann.
Oh Gott.
Herrlich.
So, eure 2 Kinder. Mhm. Die beiden Söhne sind ja aus dem Haus. Bei Joy weiß ich, es fiel ihr sehr, sehr schwer. Also ja, jetzt siehst du das locker. Boah. Aber das war nicht immer so.
Ich finde das gut, einen guten Fact-Check jetzt mit euch.
Cool.
Weil du weißt ja schon sozusagen, du kennst den Stand letztes Jahr.
Wie war es für dich?
Eigentlich, ich finde es schön, kann ich sagen. Ich fand es auch schön. Wir haben so ein bisschen natürlich auch geübt schon. Also unser größerer Sohn war mal für 9 Monate im Austausch in England gewesen und auch mal in Stuttgart, wo meine Eltern nach wie vor leben, hat er mal ein berufspraktisches Jahr gemacht, das dann auch am Ende ein paar Monate ging. Also wir hatten so ein bisschen Übung, hatte ich das Gefühl. Und für mich war es eher so, dass ich dachte, toll, das ist ein neuer Lebensabschnitt. Und wir sind früh Eltern geworden und haben immer ein bisschen neidisch auf die später auf die späteren Eltern geguckt. Ja. Und jetzt gucken wir mit ein bisschen Schadenfreude auf die späteren Eltern mit den jüngeren Kindern und sagen, ey, wir können ins Studio, wenn wir wollen. Wir können verreisen, wenn wir das möchten. Und das gefällt uns gut.
Ihr seid gereist natürlich auch. Also das wissen wir von den neuen Songs auch aus diesem Album Alles Liebe, über das wir sprechen. Ihr konntet jetzt auch endlich mal richtig zusammen Musik machen mit ja. Tour und ein ganzes Album. Und da habe ich mich aber gefragt, ging das vorher nicht? Also Reisen verstehe ich. Ja. Okay, einer muss immer in die Kita, zur Schule, was auch immer.
Ja.
Aber Reisen?
Naja, also ich meine, wir haben natürlich immer schon zusammengearbeitet an Alben, aber wir haben sozusagen nicht in dieser Aufteilung und in dieser Intensität Räume teilen können, einfach weil wir uns relativ früh in unserer Familienplanung und auch in unserer Karriere dazu entschieden haben, eine Aufteilung zu machen. Das heißt also, wenn einer eine Platte gemacht hat, hat der andere das zu Hause übernommen. Und da gab es dann ganz viele Überschneidungen für die Zusammenarbeiten, die sich dann immer tagsüber abgespielt haben. Aber wenn dann zum Beispiel ich eine Platte gemacht habe, dann war auch klar, dass Max um 4 Uhr das Studio verlässt, um die Kinder, oder 3 Uhr, um die Kinder irgendwie in Empfang zu nehmen, und ich bleibe bis 8 und umgekehrt. Und jetzt, da die Kinder aus dem Haus sind, können wir machen, was und wie lange wir wollen. Und da haben wir gesagt, entweder Sabbatical / Reise oder ein Album oder Studio arbeiten. Und dann haben wir gedacht, wir probieren es. Also wir wussten auch nicht, ob es überhaupt klappt. Also ob wir überhaupt über eine Albumlänge was erzählen können. Und sind dann ins Studio gegangen, haben eine Session verabredet. Und da ist erstaunlich viel bei rausgekommen, schon in der ersten Session. Und wir haben einfach sehr spielerisch uns empfunden, glaube ich, als Musiker in einem Raum, fand ich.
Ja, also wir kennen diese Räume natürlich, weil wir an sehr vielen Platten zusammengearbeitet haben. Aber was ein bisschen anders war auch diesmal, ist, dass, wenn ich für Joy produziert habe, ist sie natürlich die Chefin gewesen. Ihr Name steht auf der Platte. Ja. Das heißt, wenn ihr was nicht gefallen hat, hat sie gesagt, nein, wir machen das anders. Und dann wurde es nochmal anders probiert. Jetzt haben wir das natürlich anders aushandeln müssen.
Oh.
Auf Augenhöhe.
Vertraglich geregelt natürlich alles mit Anwälten.
Absolut. Natürlich auch mit NDA. Das heißt, wir können nicht drüber sprechen. Nein.
Wofür steht NDA?
Non-Disclosure Agreement. Das, okay, das sind diese Verträge, die gemacht werden, dass nichts an die Öffentlichkeit kommt. Nein. Nee, wir haben das, ehrlich gesagt, das war eine total harmonische Zusammenarbeit. Wir reiben uns sowieso gerne. Und das war aber irgendwie, es ging unglaublich einfach von der Hand. Wir haben schnell gemerkt in dieser ersten Session Ende Januar, dass da irgendwie wahnsinnig viel liegt, was wir erzählen wollen. Und wir haben in unterschiedlichsten Produzententeams gearbeitet. Da war auch dann das Reisen möglich. Und da ist sehr schnell sehr viel entstanden, was irgendwie Spaß gemacht hat.
Ihr feiert ja jetzt 25 Jahre auch dieses Jahr. Es gab eben 4 Jahre Auszeit mit Trennung. Da hast du sie auch produziert in der Zeit, oder?
Stopp. Also
es
genau,
ich habe
nein, es
wie viel
waren es waren 3.
Ach, es waren nur 3.
Und ich habe die, also witzigerweise, was? die Platte
was
in
hast
die
du gesagt gerade? 2/3 sagen.
2/3.
Okay,
ist klar. Ich habe die Platte in die Trennung rein und die Platte aus der Trennung heraus produziert, ja. Oder die aus der Trennung heraus habe ich mitproduziert. Da würde ich sagen, da würde ich mir nicht so viel Rolle geben wollen, aber ein bisschen habe ich da auch Anteil gehabt dann, ja.
Gereist seid ihr jetzt auf jeden Fall nach Portugal, nach Port-au-Prince. Ihr wart an der Ostsee, ihr wart in Paris.
Nur in den Texten leider, nur in den Texten.
Nee, doch. Ihr lügt in den Texten.
Ich habe das für wahre Münze genommen. Also Portugal, ja. In Paris waren wir auch schon mal, aber in Port-au-Prince waren wir noch nie. Nee, auch in Réunion natürlich nicht. Man muss ja ein bisschen über Sehnsuchtsorte singen dürfen. Und unsere Vorstellung war, wir schreiben diese Songs alle in die Texte, um dann in die Videos da drehen zu dürfen. Aber die Budgets sind ja so klein heutzutage, also auch das nicht.
Das ist ja ein
Ding. Das ist eine Herbe.
Also diese ganzen Dramen aus den Songs, die haben alle nie stattgefunden.
Alles erstunken und erlogen.
Ja. Und ich fand ja sehr schön diese kleine Zeile, Willkommensbrief auf den Sheets, in diesem tollen Paris. Und dann unsere Namen in Kursiv.
Ja, oder?
Und da habe ich gedacht, krass, was denen alles aufhält, was da Eindruck macht bei den beiden, die Namen in Kursiv.
Das hat sich so toll gereimt.
Was heißt das? Nee, aber man hat sofort das Bild.
Ja,
herzlich
ja.
willkommen, liebe Freunde in Alani und so weiter. Und man hat dieses Kursiv wirklich im Kopf.
Das ist dann so edel. Wenn es edel wird, dann kriegt man das mit einem teuren Füller aufs Kissen gelegt. So eine persönliche Note des Concierges.
Warum ist Kursiv eigentlich edel? Kursiv ist einfach schwerer zu lesen, finde ich.
Ja, das stimmt. Das hat sich irgendwann mal so etabliert.
Na, handschriftlich kursiv.
Ja, handschriftlich.
Ich fand immer komisch, die Leute, die nach links schreiben, die hatten für mich irgendwie so eine Enge im Herzen. Ich bin nach rechts sozusagen, jetzt nur im Fall der Schrift, nach rechts oben. Das ist irgendwie großzügig.
Dabei wird doch Handschrift oder sozusagen die Großzügigkeit an anderen Dingen im Schwung bemessen, oder? Weil du kannst ja nach rechts kursiv schreiben, aber trotzdem sehr eng.
Ja, ja, das stimmt. Aber irgendwie, ich finde, ja.
Schreibt einer von euch nach links?
Nee.
Ich finde,
ich fand es aber mal so modisch. Also ich ganz kurz in der Schule.
In der dritten Klasse.
Ja, genau. Ja, da gab es natürlich immer so den einen oder anderen Mitschüler, der so nach links geschrieben hat. Und ich fand es dann so beeindruckend. Dann habe ich das auch probiert. Hab das dann mal so getan, als ob.
Ne? Ich finde, sieht hässlich aus.
Ja,
sieht nicht schön aus. Aber ich glaube, weil es nicht so gehört. Warum eigentlich nicht? Na gut, es ist unnatürlich, glaube ich. Weil man ja nach rechts schreibt, dann wenn die Buchstaben nach rechts gelehnt sind, geneigt sind, ist es, glaube ich, flüssiger als nach links. Also jemand mit links hat immer eine Bremse drin.
Ja, es verwischt auch immer. Herzen verwischt auch immer mit seiner eigenen Hand die Tinte.
Ach Gott. 25 Jahre sind. Es ist ein Jubiläum. Was ist heute? Und wir kommen natürlich auch gleich noch auf den Tag, den ihr ja auch besingt mit Day One auf diesem Album, auch den Tag des Kennenlernens, den Tag des ersten Projekts. Was ist heute, 25 Jahre später, so ganz anders als vor 25 Jahren? Was fällt euch auf sofort?
Oh.
Also es gab noch keine Handys damals.
Oder vor 25 Jahren zum Beispiel. Das meinst du?
Genau. Okay. Ja. Okay. Es gab noch keine Handys.
Kein Insta, also keine Social Media, Handy.
War das besser eigentlich?
Kann ich nicht sagen. Ich bin ja nicht so die Nostalgikerin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war natürlich ganz anders. Es hat alles sein Für und Wider. Also aber ich würde sagen, wirklich Handy und Social Media, das sind so wirklich, also dieses digitale Zeitalter war noch nicht spürbar, vor 25 Jahren losging.
Für die Kunst oder so, also diese war das nicht schlecht, dass das nicht alles dokumentiert ist. Also ich glaube schon, jetzt so die ersten Auftritte im Jugendhaus oder sich so ausprobieren und sich auch Dinge trauen, ich glaube, dass das schon anders belegt ist heute und dass jüngere Leute anders Angst haben, dass es sozusagen dokumentiert ist und sich da mehr Gedanken zu machen. Ich glaube, wir könnten diesen Nimbus der Supertalente nicht aufrechthalten, wenn unser altes Material kursieren würde.
Denkst du auch an ganz besondere Momente, die glücklicherweise nicht festgehalten wurden?
Ich dachte gerade an
einen. Ja, welchen?
Das soll ich erzählen.
Ja, komm, erzähl.
Wir haben mal auf der Popcom gespielt, da kannten Joy uns nicht. 1996, und zwar mit Wyclef Jean und dann, die haben gespielt mit, ich weiß nicht, wer da noch dabei war.
Na, Lauryn Hill war da.
Nee, Lauryn war die auch da an dem Tag, aber sie sind nicht aus Foodies aufgetreten auf jeden Fall. John Forte hat da gespielt. Ah, und wir haben gespielt. Und wir haben unsere Songs gespielt.
Also mit Freundesgeist.
Mit Freundesgeist, ne? Genau. Und wir spielten einen Song, der hieß Leg dann auf Schienen der Geschichte und ich habe so für den Song, aus irgendeinem Grund habe ich das Mikro so ins Publikum gehalten und guckt, wer da so mitsingt. Und da sang eine Frau plötzlich ins Mikrofon, unglaublich laut und eine Oktave über der eigentlichen Tonlage. Also sie hat eine ganze Oktave drüber gesungen. Ich dachte so, krass, das ist jetzt, also die konnte schon singen, aber ich fand es auch ein bisschen laut.
Ja.
So, und dachte so, ich weiß nicht, ob das die Tonlage für den Song ist. Und dann irgendwann, 3 Jahre später, haben John und ich uns ja getroffen. Und dann erzählte sie irgendwann, dass sie mal ins Mikro gesungen hatte. Und das war Joy gewesen. Ja.
Ja. Da bin ich ihm schon einmal unangenehm
und
aufgefallen.
Und ich dachte, hätte man durchaus auch...
Hauptsache aufgefallen,
durchaus
das ist das Wichtige. Any promotion is good promotion.
Exactly.
Und das hätte man auch dokumentieren können. Aber es war jetzt, sagen wir mal, für mein Ohr damals, war das noch nicht der Moment, in dem ich mich in Joys Stimme verliebt habe. Der kam dann später.
Ja. Vor 25 Jahren wurde auch noch überall geraucht, zum Beispiel.
Ja, interessant.
Also
in Flugzeugen.
In Flugzeugen.
Nee, das nicht mehr.
Doch, Olympic Airways.
Absolut nein. Vor 25 Jahren nicht mehr.
Stimmt nicht.
Okay, nicht. Aber Quatsch. In jedem Restaurant, in jeder Bar war es komplett verraucht.
Absolut. Auch im Büro?
Überall wurde geraucht. In der Bahn und im Flugzeug nicht mehr, das weiß ich.
Ja, okay. Ihr habt
aber ansonsten überall. Das ist
also zum Beispiel im Tourbus. Das ist furchtbar. Also unten wurde geraucht, oben wurde probiert zu schlafen und der Rauch zog in die Kojen. Ja. Man musste singen am nächsten oder rappen am nächsten Tag. Ich war eigentlich immer heiser.
Ja.
Ich bin immer heiser auf die Bühne. Jede Aufnahme, die man hört, ist so mit so belegter Stimme.
Ja. War das schlimm oder hat es letztendlich den Erfolg ausgemacht?
Das müsstest du jetzt sagen.
Ja. Na, ich glaube, du hast auf jeden Fall jahrelang gedacht, dass deine Stimme so wahnsinnig empfindlich und brüchig ist, was sie gar nicht war. Sie war nur einfach nicht gut gepflegt.
Ja.
Ja. Was aber auch nicht schlimm war dann irgendwie. Das war,
na, es
dann
war
auch
insofern schwierig, dass dann irgendwann Joy neben mir stand mit dieser unglaublichen Stimme. Und dann hatte ich noch andere, also Afrop und Seku, die auch so, also wirklich Stimmen hatten, die durch alles geschnitten haben, durch jeden Raum. Und ich hatte schon zu kämpfen da irgendwie da dran zu bleiben. Mhm. Gentleman auch, hat er auch so eine Stimme, die einfach, die immer, egal was er damit machte.
Also jede Stimme war eigentlich Stählern da auf der Bühne.
Ja, und genau. Ich habe das mit anderen Mitteln, habe ich das probiert zu moderieren.
Kannst du eigentlich gut rappen?
Ich kann gar nicht rappen.
Das stimmt nicht, aber...
Also ich sag's mal so, ja. Ich empfinde Rap als absolut hohe Kunst. Mhm. Im Gegensatz zu vielen anderen, die irgendwie denken, das ist so Hobbymusik oder so. Das ist wirklich hohe Kunst. Also das kann einfach nicht jeder. Ich habe ein Gefühl dazu. Ich liebe Rapmusik auch. Mhm. Ich habe vielleicht ein Gefühl dazu, aber die Delivery, ich kann es einfach nicht. Ich kann es mal für einen Moment, aber ich kann es nicht lang halten.
Also wenn
ich habe richtig Respekt vor Rap.
Okay, aber wenn dir ein Text vorgegeben wird schon, dann auch trotzdem schwierig noch.
Ich habe einfach den Sound, weißt du, ich habe den Flavor nicht. Max,
ja. Also ich weiß, was du meinst, und ich würde das gelten lassen für Rap sozusagen der 90er Jahre, der wenig melodiös war. Aber wir reden jetzt ja über Rap eigentlich, und das ist sehr melodiös. Ich meine, spätestens mit Drake hat einfach die Melodie Einzug gehalten. Und es gab natürlich auch bei R&B-Künstlern wie D'Angelo oder sowas, die schon sozusagen Sing-Sang-Flows hatten, war viel Rap drin. Und wir haben jetzt zum Beispiel einen Song, der ist vor unserer Tür auf der Platte, auf der Joy Double Time, also im doppelten Tempo, ihre Strophe macht. Und da würde jeder Rap-Fan mit der Zunge schnalzen. Und das hast du auch schon gekriegt, das Feedback.
Nur für mich ist es kein Rap, weißt du? Okay. Also für mich, ich empfinde es nicht als Rap-Moment für mich. Ich empfinde es, ich glaube, ich verstehe, wenn Rapper sagen, ey, das würde ich auch gern so rappen können oder das ist geil gerappt. Ich empfinde es einfach als Gesang, weil es eben mit Melodie verbunden ist. Aber ich danke dir für die Blumen an dieser Stelle.
Gerne.
Aber ich will nur sagen, ich respektiere Rap, die Art of Rap total. Ja. Und ich habe den Swag nicht, sozusagen.
Den Swag nicht, ja. Okay. Aber die Blumen gab es doch vorher auch schon mal, oder? Die hast du ja doch vorher auch schon mal morgens in der Vase.
Immer Joy kriegt ganz viel Blumen von mir.
Stimmt.
Ja, also Komplimente, ja? Das ist jetzt, das ist okay, oder Joy?
Also ich krieg von ihm sehr viele Komplimente. Jetzt super viel Blumen auch nicht. Blumen eigentlich immer schon vor. Deswegen kann er sie mir dann nicht.
Aber er legt dann einen Fünfer hin und sagt, die sind von mir.
Nee, ich dachte, wir sind noch auf so einer sprachlichen Ebene und reden jetzt eher von so.
Nein, er macht mir viele die Blumen nette Komplimente. Doch wirklich. Er sagt
gibt's
mir viele
somebody
nette
the flowers, Dinge. Sagt man das nicht in Englisch, wenn man so jemanden eine Lob hudelt?
Ja, das macht er.
Vor unserer Tür, ist das eigentlich ein Song, der auch so ganz bittere, echte Momente hervorruft?
Ja.
Das ist sehr echt.
Denn eine Zeile ist ja, wie packt man ein Leben in 60 Kartons? Und 60 Kartons klingt zu viel, ist aber gar nicht so viel, oder?
Nicht für 50 Jahre in derselben Wohnung, ja. Das ist dann sehr, sehr
50
schwierig.
50 Jahre in derselben Wohnung?
Ja, meine Eltern zum Beispiel leben seit 50 Jahren in derselben Wohnung. Es war erst eine WG und dann irgendwann zog meine Oma zwischenzeitlich ein und dann zogen alle aus und die Wohnung gibt's. So, das sind vor unserer Tür ist ein Song, der sich absolut damit befasst. Also mit Zuhause, mit Verlustangst, mit wie ist das, jemanden zu verlieren und an diesen Ort zurückzukehren, der zu Hause war, weil diese Menschen es zu Hause gemacht haben. Und wie ist das, wenn diese Orte überschrieben werden? Was macht das mit uns und unseren Erinnerungen? Und
seid ihr weit weggezogen eigentlich voneinander?
Wer?
Als Auszugtag war?
Ich von meinen Eltern? Oder, genau.
Ehrlich gesagt, ich dachte, dieser Song bezieht sich auf, das ist ein Trennungssong.
Nee.
Habe ich gedacht.
Ja,
und deswegen wunderte ich mich gerade schon, Eltern.
Es geht um unsere Eltern.
Dann geht es gar nicht, es geht um die Eltern.
Vieles scheint, wie es war, war eine Weile nicht da. Gelbe Fenster im Block, Gleisdreieck.
Bei dir das Gleisdreieck.
Drei Schaukeln, zwei Bänke, Himmel und Hölle mit Kreide gemalt.
Dann bin ich froh. Ich dachte nämlich gerade, ich habe nämlich den Text, habe ich mir durchgelesen, und da stand Himmel und Höhle.
Oh. Wirklich? Wo steht das?
Ich habe einen Text bekommen.
Jetzt geht's los, sofort ins Büro.
Alles stoppen, wir müssen die Produktion stoppen.
Nein. Und dann habe ich mir gedacht, bei euch im Gleisdreieck hieß das Spiel Himmel und Höhle.
Nein, das ist doch furchtbar. Hier.
Das ist natürlich krass.
Und ich dachte, sie meint doch bestimmt Himmel und Hölle. Ja. Aber es ist interessant, Himmel und Hölle ist vielleicht eine Berliner Abänderung davon. Ja.
Nee, also wir hoffen sehr, dass es im Booklet dann richtig steht.
Und das ist jetzt die Frage.
Ja. Das müssen wir nochmal rausfinden.
Hat Moni, die euch gerade begleitet, hat Moni das Booklet da?
Ich habe das.
Ach, du hast es doch.
Ich hätte das Booklet, ich müsste es raussuchen
auf
jetzt.
Auf dem Handy.
Ey, und das war, ich habe dann ein Dokument gehabt, das ist ein Word-Dokument, das sah sehr offiziell aus, da war wirklich jeder, der an dem Song beteiligt ist, stand mit drauf.
Ach du Schreck.
Dann ist das
aber es wäre auch lustig. Himmel und Hölle ist total süß.
Super lustig.
Ja, aber es ist nicht, was wir wollten.
Nee, und es geht vor allem eigentlich um also den Trennungsschmerz oder die Angst vor dem Trennungsverlust, wenn die Eltern gehen.
Ja.
Das ist eigentlich eher, was dieser Song beschreibt, hat gar nichts mit unserer Trennung zu tun, sondern wie ist es, wenn man an den Ort zurückkommt, von dem man her ist. Also ich gehe zurück zum Gleisdreieck, da wo ich aufgewachsen bin, und ich stehe vor diesem Klingelschild und da ist ein anderer Name drauf. Und ich schaue hoch auf diesen Balkon, der jetzt so ganz abandoned ist, wo meine Mutter früher rausschaute mit ihrem schwarzen Zopf und mich hochgerufen hat.
Ja. Bald habt ihr aber auch alle Dramen durch, dann. Also alle Verluste und Trennungen durch. Also die Kinder waren weg beim letzten Mal, jetzt sind es auch schon noch die Eltern, man selber zieht aus.
Ja.
Hast du das Booklet gecheckt?
Ich habe das Booklet. Ich gehe jetzt. Sollen wir es machen in Echtzeit?
Ja, guck mal.
So, Minotaur. Also, und dann kommt der nämlich
vor unserer Tür.
Warte ganz kurz.
Ja, ich bin voll gespannt.
Ich bin jetzt auch. Oh Gott.
Angst.
Ich ahne.
Modi bibbert. Modi, die euch betreut.
Himmel und Höhle mit Kreide gemalt steht hier. Ja. So. Also, weißt du was? Der erste, das ist wie mit dem, glaube ich, ersten Kratzer am Auto von Menschen, die sich neue Autos kaufen oder sowas.
Ja.
So stelle ich mir das vor.
Aber er singt doch einfach fortan immer Himmel und Hölle.
Ja, nee, das finde ich nicht so schön. Weil Himmel und Hölle mit Kreide gemalt heißt ja, es war beides. Das Gleisdreieck, es war ja durchaus auch manchmal ein beunruhigender Ort, da aufzuwachsen. Deshalb, aber
gut, dass du uns darauf hingewiesen hast.
Ich finde, okay, es ist jetzt der erste Schmerz und danke, den haben wir mit dir erlebt. Jetzt tut es nicht mehr so weh.
Man kann fast einen Song drüber schreiben. über Himmel und Höhle. In dem Song taucht auch auf die Zeile unsere Namen ins Geländer geritzt. Mhm. Wessen Namen? Also wessen Geländer ist das?
Das ist mein Geländer. Das war Geländer. Unser Geländer.
Okay, kannst du noch belangt werden von der Hausverwaltung?
Nein.
Schon übermalt.
Nein, das ist...
Ich hatte mir natürlich vorgestellt, da steht halt Max und Joy schon rein.
Nee, da stand noch andere Initialien. Ich wüsste auch gar nicht mehr. Die Sinner haben auch ab und zu gewechselt und wurden überschrieben.
Ja.
Es ist letztlich auch sozusagen die Erzählung aus dem Treppenhaus meiner Eltern. Und ich sitze da vor der Tür. Und
ganz schönes Treppenhaus, aber hoffentlich auch.
Ein schönes Treppenhaus, ja, im Stuttgarter Westen. Und das ist auch ein schönes Mietshaus, eine schöne Geschichte, weil wir da eingezogen sind, als ich eins war. Und es waren zwei Wohnungen übereinander und es waren beides WGs. Und wir wohnten erst oben mit einer anderen Familie und sind dann runtergezogen. Und das ist so eine ganz schöne Community, die gibt es auch noch. Also meine Eltern und die Familie drüber wohnen noch da. Die Kinder sind natürlich in meinem Alter, aber es gibt jetzt auch die dritte Generation. Unsere Söhne waren ganz viel da. Und das ist irgendwie ein guter Ort.
Ihr seid gut organisiert gewesen immer, habt ihr gerade erzählt. Also wenn einer ein Album gemacht hat, dann hat der andere sich um die Kinder gekümmert. Also es war alles minutiös geplant. Das gilt natürlich auch für auf Tour sein. Wenn der eine auf Tour ist.
Ja, und absolut.
Ihr lebt ja auch dafür, auf der Bühne zu stehen. Das ist ja auch das Schlimme. Und gleichzeitig aber auch wirklich schlimm, wenn man von den Kindern weg ist oder gerade wenn sie ganz klein sind.
Ja.
Wie schmerzhaft waren die Momente für dich, Joy?
Also ich würde mal sagen, als die Kinder ganz klein waren, haben wir sie auch mitgenommen. Also es war dann so, so die ersten, also ich weiß, ich hatte ja sogar eine ganze Tour, da habe ich Jamil gestillt sogar.
Jamil war dabei, Isaiah war
mit Sophie dabei. Und mit Dodo. Ah, ja. Sophie war bei uns.
Aber ich meine jetzt zusammen die Kinder. Als du mit Jamil, als Jamil ein Baby war, war ich mit Isaiah zu Hause.
Ja, ja. Also insofern, so das fing erst an, dass man jetzt wirklich komplett getrennt ist von den Kindern, während man unterwegs ist, als sie im Kindergarten reifen Alter waren und Schulalter. Und das war natürlich irgendwie schon traurig, sozusagen nicht bei jedem Schritt dabei zu sein. Und hat dann angerufen und gefragt, wie war der Tag heute? Und dann gab es die Geschichten dazu. Aber es war natürlich auch gleichermaßen schön, sich zu verwirklichen. Und das war ja auch der Plan, den wir hatten, den wir angetreten sind, als wir uns für Familie entschieden haben miteinander. Dass immer einer unterwegs sein kann, um sich zu verwirklichen und die Kinder dann macht zu Hause. Und ich komme eben auch aus einem Elternhaus, in dem
meine Eltern beide voll berufstätig waren. Also es war für mich ganz normal, dass nicht immer jemand 24/7 da ist und schon irgendwie das Mittagessen auf dem Tisch steht, wenn ich aus der Schule komme. Also insofern habe ich da jetzt diese Art von Trennungsschmerz nicht so gespürt.
Also ganz ähnlich. Wir haben auch berufstätige Eltern gehabt und bei uns war das eben dadurch, dass es dieses Haus gab, so organisiert, dass die Erwachsenen und sich das Kochen, die Carework sozusagen unter der Woche aufgeteilt haben und es wurde reihum gekocht und es waren dann einfach 10 Kinder um den Küchentisch und nicht nur mein Bruder und ich. Meine ältere Schwester war schon ausgezogen. Deshalb, ich glaube, wir haben da sehr irgendwie ein Modell vorgelebt gekriegt, das wir so übernehmen konnten und das für uns auch funktioniert hat.
Es sind sehr liebe Zeilen auf jeden Fall auch in diesem Song drin. Denn Max sagt dann an einer Stelle zu dir ja, denn selbst wenn du die Show deiner Karriere gemacht hast an dem Abend, fragst du nach Jesaja und was sein Lehrer gesagt hat. Das klingt schon mal total bodenständig. Ich vermute, diese Zeile ist auch wirklich echt.
Das stimmt so, ja, absolut.
Klar. Also es klingt wirklich sehr, sehr bodenständig. Man verliert das Wichtige nicht aus den Augen. Wann gab es aber mal in eurem Leben eine Phase, wo man wirklich drohte, vielleicht ein bisschen abzuheben? Joy gleich, ja. Nein, gab's nicht.
Also in Bezug auf die Kinder würde ich sagen nicht. Die haben uns schon sehr geerdet. Nee, davor könnte ich sagen, Karriere, so zwischen, ja. Also bevor ich Joy traf,
bevor und das
97 und 99, also wie das so schnell losging mit dem Erfolg von Freundeskreis und wir in diesem Tourbus, der so gleichzeitig unser Elfenturm war, in dem wir da so über die Lande fuhren.
Und total verraucht.
Verraucht, genau. Und man putzte da so raus für irgendwelche Interviews und fand das alles so ein bisschen uncool. Und selbst fand man sich total cool. Das, glaube ich, kann auch schon Momente von Überheblichkeit gehabt haben oder von so einer Abgehobenheit, würde ich schon sagen. Also mit 23, 24 kann ich mich schon sehen in so Momenten, wo ich schon mich extrem cool fand.
Und dann waren es die Kinder, die dich geerdet haben oder vorher schon? Ein anderer.
Immer
Mensch.
Wieder, also immer wieder wurde Joy, ich natürlich geerdet. Ja, Joy zeigt auf sich, ist klar, aber da gab es schon auch noch andere im Kontext. Gab es diese Community, auch diese Band und Freundeskreis. Es gab Don Philippe, der auch schon 13 Jahre älter war und der so ein bisschen da so einen gesünderen Blick hatte darauf, was das auch alles bedeutet und wie man das so einordnet, wenn da mal ein paar Leute stehen und jubeln, dass das auch vorbeigeht, sowas. Glaube ich, da gab es schon genug Instanzen, meine Eltern natürlich auch oder mein Freundeskreis, die jetzt da nicht so super beeindruckt waren. Und Joy natürlich, als Joy kam, absolut auch, aber ich glaube, das war auch eine Ebene, auf der wir uns getroffen haben, dass wir uns schon sehr, dass wir uns sehr schnell erkannt haben, also vielleicht in unserer Bodenständigkeit oder ich würde sagen, vielleicht in unserer Unschuldigkeit oder so. Das war jetzt.
Nun habt ihr diese Geschichte natürlich in eurem Leben tausendmal erzählt. Aber Joy, ich lerne den Max heute zum allerersten Mal kennen.
Ja.
Und wir haben auch über euch noch nie geschnackt in all den Jahren. Aber dieser Day One, welcher Tag ist es? Ihr dreht zusammen dieses Musikvideo, ihr sitzt zusammen im Studio und singt diesen gemeinsamen Song. Man fühlt sich fast schlecht, nach 25 Jahren das zu fragen, dieser Song mit dir, mit dem alles angefangen hat bei euch. Max hatte die Idee.
Ja, also ich habe einen Text, also wir haben eine Platte gemacht, die Esperanto-Platte, und die war auch schon relativ fortgeschritten, aber waren ein paar Songs zu schreiben noch. Und ich saß in Stuttgart in meiner Wohnung und habe getextet die ersten Zeilen und dann kam irgendwie keine neue mehr. Und dann habe ich nochmal angesetzt, mit dir steht die Zeit oder das so. Habe gedacht, okay, dann gehe ich halt wieder auf die Line zurück. Und habe ich gedacht, okay, wenn jetzt nicht ich das singe, sondern ich da ein Duett draus mache, dann kann man das ja. Dann kann man das ja wiederholen und ein bisschen abändern. Und dann ist diese Idee entstanden, okay, das wäre eigentlich schön, das als Duett zu singen. Das war so Schritt 1. Schritt 2 war, dass ich zu einem bekannten Produzenten ging, also einem Bekannten von mir, der ganz viel mit R&B und Soul-Sängerinnen gearbeitet hat. Stuttgart ist ja auch umgeben gewesen von Barracks, und zwischen Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt waren unglaublich viele tolle Sängerinnen und Sänger, die so aus dem Armee-Kontext kamen, und da wurde viel R&B produziert. Und der hatte verschiedene Sängerinnen aufgenommen und ich habe ihm gesagt, kannst du mir ein paar Sängerinnen zeigen? Ich habe diesen Song, und er spielte mit 3 oder 4 Demos an, und an eine Kassette, an der erinnere ich mich, da bin ich hängen geblieben, weil das ein wunderschöner Song drauf war, auf einem Sample von, es gab einen Song von Pete Rock und Seal Smooth, Reminiscies, der, den ich unglaublich gefeiert habe. Und das basiert auf demselben Sample. Ja. Und da sang eine Frau mit unglaublich schöner Stimme, ein bisschen wie Mary J. Blige oder so, auf Englisch. Und ich dachte, das ist genau die. Wer ist denn das?
Ja, das ist die Kleine, die so 3 Jahre vorher ins Mikrofon gegrölt hat.
Ja, genau. Das ist, und dann sagt er, ja, das ist eine Berliner Sängerin, die heißt Joy. Wir arbeiten gerade zusammen an ihren Sachen und die ist auch bald mal wieder in Stuttgart. Und dann bat ich um die Nummer und rief an in Berlin. Das sind so, also das ist Step 2, das ist noch vor Day 1 sozusagen. Day 1, würde ich sagen, ist der Moment, in dem ich in Stuttgart in einen Café laufe, in dem wir uns verabredet haben, um uns kennenzulernen. Der Producer war auch da.
Und du hattest aber ein Bild von ihr vorher gesehen schon?
Nein.
Nein.
Ich hatte nur diese Stimme.
Und ist ja auch wichtig für Video und so weiter.
Ja,
ne? Und
so. Ja, genau. Sehr genau. Sicher, das ist auch genau, du triffst es auf den Punkt, weil ich laufe da rein und das ist natürlich mein erster Gedanke ist ja, wow. Das ist ja verrückt. Was ist das dann für eine Person? Ah, was sind das für Haare? Was ist das für ein Lachen? Was ist das für eine Zahnlücke? Das gibt's ja nicht. Die muss da mitmachen. Und das war der allererste Moment. Und dann habe ich mich zu ihr gesetzt. Wir haben uns unterhalten. Und dann war ich beeindruckter. Und da ging es auch dann nicht mehr nur um dieses Video und die Musik da aufzunehmen war, sondern ich dachte irgendwie, die ist ja schon ganz schön toll.
Hast du Ähnliches gedacht, als du ihn gesehen hast?
Ja, habe ich. Habe ich tatsächlich. Und ich hatte ja den Vorteil, dass ich Max eben schon kannte. Ich wusste, wie er aussieht. Ich habe schon in sein Mikrofon gesungen. Ich hatte alle Musikvideos schon gesehen. Aber ich war jetzt nicht so fanverliebt in ihn. Gar nicht. Aber ich liebte die Musik von Freundeskreis. Ja. Und obwohl ich ihn schon live mal gesehen hatte auf dem Konzert, habe ich mir gar nichts weiter dazu gedacht. Ich habe jetzt nicht gedacht, jetzt bin ich aber mal gespannt, wie er aussieht. Sondern ich dachte, okay, jetzt treffe ich den, coole Band. Super. Und dann stand er vor mir und sah so ganz anders aus, als ich ihn abgespeichert habe. Also er sah ja schon so toll aus in den Musikvideos, aber so im wahren Leben fand ich, sah der einfach, das war wie so eine Erleuchtung. Hatte ich da, als ich seine, also wirklich, ich fand den, der war wie ein Leuchtturm auch für mich, wirklich ehrlich war. Und aber ich war in einer Beziehung noch damals. Das war natürlich irgendwie so ein bisschen eine Situation, die jetzt, sagen wir mal, ungut war.
Ja.
Ne? Also so. Und das war dann einfach relativ schnell klar. Das war wie so eine Welle, da kam man jetzt nicht gegen an. Und wir haben uns dann verabredet im Studio und dann fanden wir uns einfach toll. Also so, ich würde sagen, wir fanden uns einfach richtig, richtig toll.
Also ich habe sozusagen einen Studiotermin vereinbart und nee, das würde man heute gar nicht mehr machen, man würde einfach den Song aufnehmen. Ich habe gesagt, wir könnten ja mal ein Demo machen. Mhm. Und ich glaube einfach nur, weil ich Joy gern wiedersehen wollte.
Ja klar, du bist einfach clever.
Ja, und dann habe ich bei selbigen Produzenten, der überließ uns einen Raum und ließ den Song in Schleife laufen über Stunden und in der Annahme, dass wir da irgendwie üben oder da irgendwie ein Demo bei rauskam, kommen würde, aber wir haben uns einfach wahnsinnig gut verstanden da und ich würde sagen schon ineinander verknallt, mindestens.
Und seid sehr schnell in einer Fotokabine gelandet.
Ja.
Das ging dann relativ, also alles andere ging relativ schnell. Joy kam wieder, wir haben den Song aufgenommen, wir kamen zusammen, Joy, wir sind auf Tour, wir waren irgendwann, dann mussten wir, glaube ich, am Hauptbahnhof irgendwas erledigen oder losfahren von da. Da gingen wir in diese Fotokabine und seitdem waren wir eigentlich alle Jahre mindestens einmal in der Fotokabine. Das ist Joys großes Fable, sind Fotokabinen.
Ja, Fotokabinen-Fetisch.
Ich habe Fotokabinen-Fetisch.
Absolut. Ja, und wo ist dieses allererste Bild, das ihr gemacht habt, in dieser allerersten Kabine?
Das ist doch,
gibt es noch?
Stuttgart Hauptbahnhof. Das gibt es.
Das ist doch auf Instagram, kann ich dir sogar
anschauen. Nein, das steht bei Joy, tatsächlich steht es auf Joys Nachttisch.
Immer auf meinem Nachttisch.
Und wo stand es die drei Vierteljahre? Jahre? Wir wollen nicht übertreiben.
Ja, da war es in der Schublade.
Ist ja auch okay.
Aber ansonsten.
Es hat überlebt.
Es hat überlebt. Ja. Das Original ist da.
Und dann gibt es ja diese eine Zeile. Und manchmal glaube ich, es war wirklich ein Wunder. Aus 3:30 wird ein Vierteljahrhundert. Und ich habe wirklich als allererstes gedacht, okay, ich rechne zurück, der Älteste wird 25, dann hat der Akt nur 3:30 gedauert.
Ja, aber der wird ja erst 24.
Ich weiß, das war mein erster Gedanke. Aber ich dachte, das haben Sie aber schön formuliert.
Schön, ja, so kann man das auch lesen. Man merkt doch, dass du sozusagen aus der Streaming-Ära bist, weil die Songs sind ja nur noch 2,30 lang.
Ja. Die Single war ja damals so 3 Minuten 30. Ja. Das war ja so das Optimum an Zeit.
Genau. Ja, deswegen habe ich eben bei 3,30 habe ich sofort an den Akt gedacht.
Genau. Also für alle anderen gemeint ist natürlich die Single-Länge in den 90er Jahren. Wenn man ans Radio wollte, war 3,30 und mit dir war eigentlich viel länger. Aber vielleicht war 3,50 oder so. Aber ich fand einfach eigentlich fürs Bild. Ich dachte, dann versteht man das. Aber es ist ja natürlich total schief gegangen, wenn du das so gelesen hast.
Und als Kind Nummer 1 kam. Was sagst du?
Ich sage, es geht ja alles schief mit dir, Himmel und Höhle.
Tut mir leid.
3 Minuten 30.
Mann, es geht aber schnell da bei dir.
Also die Metaphern verfangen mich, merke ich.
Kind Nummer 1 kam sehr schnell. Wie habt ihr damals gelebt als kleine Familie?
Wir lebten in Stuttgart in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, also ein Wohn-Ess-Bereich und ein Schlafzimmer. Ich habe die Wohnung von meiner großen Schwester übernommen, als die nach Hamburg zog. Und ich lebte da schon ein paar Monate, bevor ich Joy kannte. Und sozusagen die Wohnung ist eine Wohnung geworden mit Joys Ankündigung, dass sie nach Stuttgart käme. Ich bin wirklich am Tag vorher habe ich diese Wohnung eingerichtet. Ich lebte 3 Monate aus Kisten und zwischen Pizzaschachteln und wie man das sich so vorstellt. Ja. Und dann sagte Joy, okay, sie würde jetzt nach Stuttgart kommen und dann wurde in der Nacht- und Nebelaktion wurde diese Wohnung zur Wohnung gemacht. Und in die zog Joy dann ein und da ist auch unser erster Sohn reingeboren in die Wohnung. Der war dann 1, als wir nach Berlin gegangen sind.
Und wohnte das Kind wirklich in einem Pappkarton?
Ja, also es wohnte nicht in einem Pappkarton. Nein, aber es gibt ja wirklich
das Babybett war ein Pappkarton,
ja,
heißt
und war
eine
im Studio.
Zeile.
Richtig, weil wir waren ja ganz viel und früh schon im Studio. Ich habe ja angefangen, Mamani mit dir zusammen aufzunehmen. 2000. Da war ich 4 Monate alt. 4 Monate war er alt, genau. Da kam einmal meine beste Freundin mit ihrer 7 Monate alten Tochter und hat dann diese beiden kleinen Kinder oder Babys gebabysittet, während wir im Studio standen. Die kam dann immer zum Stillen, hat gesagt, so jetzt ist mal wieder irgendwie Pause angesagt. Und wir hatten da kein Babybett im Studio, sondern wir haben so einen Pappkarton gehabt. Und da haben wir natürlich schöne Decken reingelegt, dass er da auch mal schlafen konnte, während wir, wie jetzt hier vorm Mikrofon sitzen, dann ins Mikrofonstudio gesungen haben. Also das ist wirklich wahr.
Schön. Also es gibt diese vielen kleinen Momente, die Einzug gehalten haben in dieses neue Album, das auch ein bisschen eure Geschichte erzählt. Ich finde das immer noch so sensationell, dass ihr so lange zusammen seid und dann wart ihr wirklich hardcore getrennt und findet aber wieder zusammen und die Liebe ist wieder da. Ich habe ehrlich gesagt bis zu euch gedacht, das gibt es nicht. Wenn es erstmal vorbei ist, dann ist es auch viel zu viel Arbeit. Und ihr beweist das Gegenteil. Hättet ihr das selber für möglich gehalten damals?
Ich ja. ich habe da sehr dran geglaubt oder gehofft oder wie auch immer. Und Arbeit ist es auf jeden Fall gewesen und immer. Und immer noch. Aber es ist irgendwie eine Arbeit, die sich sehr lohnt, finde ich.
Arbeit ist immer so ein allgemeiner Begriff. Heißt es einfach nur Zugeständnisse machen, einfach nur zurückstecken. Was ist diese Arbeit eigentlich? Dass man einfach auf Dinge verzichtet, die man selber eigentlich braucht.
Dass man Kompromisse findet, dass man neue Räume schafft, dass man sich entwickelt, dass man sich weitet für die Belange des anderen, wenn man gerade selbst vielleicht gar nicht so viel zu geben hat. Also das ist natürlich dann schon eine Anstrengung manchmal. Und das meinen wir vielleicht mit dem Wort Arbeit, wenn man sagt, Liebe ist auch Arbeit. Das ist jetzt nicht einfach nur von Amor getroffen im Herzen und dann lebten sie glücklich vor sich hin bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Nein, sondern es kehrt ja irgendwann der Moment ein, in dem sozusagen diese ersten schönen, harmonischen Glücksgefühle auch so ein bisschen der Realität und dem Alltag weichen. Und dann muss man sich schon irgendwie überlegen, wie man miteinander weitergeht. Und ich glaube, wir haben für uns relativ früh gemerkt, dass es gut ist, wenn wir gemeinsame Ziele formulieren, die wir auch verfolgen. Wir haben natürlich auch das Glück, dass wir die Musik, die Leidenschaft Musik so sehr miteinander teilen bis zum heutigen Tage, dass wir da wahnsinnig drin aufgehen und so eine Energie entwickeln in die Arbeit, also in die musikalische Arbeit hinein und da auch sehr viel Konsens haben und finden.
Das hätte ich jetzt schon mal so ein bisschen umschrieben, dass das sozusagen ein Konstrukt aus vielen verschiedenen Dingen ist.
Ich finde Arbeit jetzt auch vielleicht nicht das richtige Wort.
Ja, aber es heißt immer, aber es ist der Begriff,
der immer verwendet. Ja, das haben wir auch schon oft verwendet.
Es gibt Beziehungsarbeit, oder so würde man das nennen.
Ja.
Ja, also sich investieren sozusagen und bereit zu sein, irgendwie das... das immer auch wieder neu zu verhandeln und darum zu ringen für so einen gemeinsamen Weg und eine gemeinsame Sicht auf die Dinge und die Zukunft, die man sich vorstellt.
Schön, dass wir ein bisschen Einblick bekommen haben hinter die Kulissen dieses kleinen Albums. Für Joy vielleicht noch eine kleine Challenge zum Schluss.
Ach du Herrje.
Hast du Lust auf
da
eine Challenge?
Da versage ich ja immer. Das ist so. Okay, komm, hau rein.
Okay, also ich gebe dir einen Text.
Ach nee. Ich habe nicht mal meine Brille, warte mal.
Ach, du hast keine Brille. Okay, das ist dann schlecht. Hast du Brille?
Ja, ich habe eine Brille.
Okay, also du würdest, genau.
Ich habe gerade gehofft, dass sie bei Moni ist, aber ich kann auch, ich bin die schlechteste Lügnerin der Welt.
Haben wir noch 2 Minuten, Aminata? Wir haben noch 2 Minuten. Okay, es geht darum, dass Max den Song erkennt, dessen Melodie du singst.
Okay.
Aber ich gebe dir einen komplett anderen Text.
Okay, oh je.
Okay, das ist nicht leicht. Also du könntest dir natürlich einen berühmten Popsong aussuchen, aber den kennst du bestimmt zum Beispiel, oder? Der lässt dich auch relativ leicht singen. Der Refrain lässt dich, glaube ich, leicht singen.
Aber der Refrain,
genau. Ja. So, und jetzt liest du das auf den Text, die Hausordnung des Deutschen Bundestags. Und schaffst du es, diesen Text so zu singen mit der Melodie, dass Max ihn erkennt?
Gott. Die Gebäude des Deutschen Bundestags. Deutschen Bundestags
Whitney Houston. Whitney Houston.
Whitney.
One moment in time.
Ja.
Du bist sehr, sehr, sehr gut. Bravo. Applaus. Danke, dass ihr da wart. Und kommt doch bitte bald wieder.
Schön.
Super,
sehr, sehr
gerne.
Tausend Dank.
Sehr schön. Herrlich. Das ist immer so lustig mit dir.
Mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wisst ihr, was Madonna, Liam Gallagher, Juju, Lady Gaga, Tupac oder Dieter Bohlen gemeinsam haben? Naja, sie können unheimlich gut austeilen. Sehr sogar. Und genau darum geht es in unserem neuen Podcast.
3, 2, 1.
Fuck you very, very much!
Ich bin Jennifer Weist.
Und ich bin Markus Kafka. In Fuck You Very Very Much erzählen wir euch von den größten Beefs im Musikbusiness. Von den unglaublichsten Sachen, die Musikerinnen und Musiker mal gebracht haben und die bis heute nachhallen. Liam sagt zu Damon, deine Band ist voller Scheiße, deswegen werde ich auch kein Foto mit dir machen.
Ey.
Es geht um Eifersucht, viel Geld und noch größere Egos. Milli Vanilli ist eine der größten Lügen in der Popgeschichte.
Von denen wir wissen. Und in diesem Jahr holt Lady Gaga mit etwas Verspätung nochmal zu einem krassen Seitenhieb aus.
Das ist wirklich eine der größten und tragischsten Rivalitäten der Musikgeschichte. Beide wurden erschossen und das nur innerhalb eines halben Jahres.
Wir erzählen von Stars wie Madonna, Lady Gaga, Notorious B.I.G. und Tupac und von Bands wie Blur und Oasis oder Modern Talking. Dabei kommen Dinge zum Vorschein, die ihr bestimmt noch nicht kanntet. Und dafür graben wir uns ganz tief rein in die einzelnen Geschichten und in die damalige Zeit. Und ganz nebenbei kommt auch noch raus, wie wir beide das damals alles erlebt haben.
Im Fasching, im Karneval, bin ich als Thomas anders gegangen. Fuck You Very Very Much gibt es ab sofort in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag von ARD Kultur.